dann ist man auch verantwortlich und man tut keine Verantwortung übernehmen muss, weil man immer das Milieu verantwortlich machen kann.
Ja, das ist sicherlich die Frage, klar. Also das Milieu ist sicherlich das, was dich trägt, ja, und was dir die Verantwortung eigentlich nimmt, aber was dich auch wieder untergehen lassen kann letztendlich. Also es ist wirklich sehr biologistisch gedacht, dass deine Ideen oder du selbst als Individuum bist eben nur lebendiges Wesen, das heißt zum Untergang verurteilt in dem Moment, wo deine ökologische Nische zusammenbricht auch. Ja. Also es hat Vorteil und Nachteil. Dieser materielle Träger, der also so zentral ist, sagt Debré, hat seine ganz eigene Dynamik. Also nicht jede Idee lässt sich auf jeden beliebigen materiellen Träger auftragen. Zum Beispiel sagt er, das göttliche Gesetz konnte nur in Stein eingraviert sein. Ideologien konnten nur auf Papier gedruckt werden. Meinungen heutzutage können nur auf Bänder oder auf Discs aufgenommen werden. Also man kann sich nicht vorstellen, dass das göttliche Gesetz auf CD-ROM aufgenommen worden wäre von Moses oder so. Das hätte nicht funktioniert. Also in der Epoche, wo eben nur Steine da sind als mediale Träger, kann sich ein Gott manifestieren und später kann er sich eben nicht mehr manifestieren. Aber mehr noch, jeder neue Träger, sagt er, der eingeführt wird, bewirkt eine mediale Revolution und bestimmt eben, was verbreitet werden kann. Das heißt, jeder neue Träger ruft seine eigenen Geister, wenn man so will. Zum Beispiel sagt er, der berühmte kritische Geist, also wir haben ja auch den Anspruch, dass wir irgendwie kritisch sind oder von kritischem Geist beseelt sind, ist nichts anderes als Effekt des Buchdrucks. Weil der Buchdruck hat die Notwendigkeit mit sich gebracht, zu redigieren und das heißt letztendlich Texte auseinanderzunehmen und zu analysieren und zu kommentieren und zu redigieren und dann wieder zusammenzusetzen. Und das ist nichts anderes als der kritische Geist, auf den wir alle so stolz sind. Wobei, was später noch zu sehen sein wird, in dem Moment, wo diese Buch, also die Gutenberg-Galaxis oder wie er sagt, die Graphosphäre, also die Sphäre, in der geschrieben wird, die Mediasphäre, in der vor allem geschrieben wird, wenn die zusammenbricht, dann ist der kritische Geist auch zum Aussterben verurteilt. Also so eine Spezies, die vielleicht unter Ideologienschutz gestellt werden kann, aber die eigentlich schon tot ist. Und wenn man heute von der Entmaterialisierung der Träger spricht, was ja nicht ganz stimmt, denn materiell sind sie ja immer noch, aber sie sind eben sehr, sehr klein, also es ist eigentlich eine Miniaturisierung der Träger, die vonstatten geht, dann fragt sich Debré schon, ob es dann nicht an Verlust an symbolischer Kraft bedeutet, denn das Symbolische braucht eben auch immer diese schweren Materialien, also klassischerweise Gold oder Silber oder Blei, also wirklich so von schwerer Bedeutung oder so. Und er fragt sich eben, ob in unserer Zeit, wo die Träger so winzig geworden sind, ob da überhaupt der Staat zum Beispiel noch seine symbolische Macht angemessen demonstrieren kann. Also das ganze Buch wird schon bestimmt von einem sehr zeitkritischen Ton, also eigentlich auch kulturkritischen Ton, der in solchen Fragen dann ausbricht. Er sagt zum Beispiel auch, da die Tendenz dahin geht, dass immer fragilere Träger geschaffen werden, auf denen unsere Kultur oder unsere Ideen aufgezeichnet werden, gehen wir tendenziell einer Kultur des Vergessens entgegen, weil diese fragilen Träger eigentlich überhaupt nichts mehr speichern können oder irgendwann bald kaputt gehen. Dann spricht er auch über die Globalisierung, die ja so als Demokratisierung gelobt wird, im Sinne von, dass jedermann freien Zugang zu Informationen bekommen kann. Und dem widerspricht er natürlich und sagt, dass diese globale Kommunikation eigentlich eine immer teurere technische Ausrüstung erforderlich macht. Also müssen ja auch Server irgendwo stehen, die das alles tragen. Und diese Träger werden eben immer teurer, immer kostspieliger, immer komplexer, was dazu führt, dass tendenziell eine Konzentration dieser medialen Träger stattfindet. Und dann ist es mit der Demokratisierung auch nicht mehr weit her. Jetzt wäre es aber sinnvoll, mal diesen Begriff der Mediasphäre näher zu erläutern, Es hat nichts mit der Sphäre von Peter Sloterdijk zu tun, würde ich sagen. Also man kann sich ja Vergleiche ziehen, aber sie ist nicht unbedingt rund oder irgendwie so als Ball vorzustellen, sondern es ist wirklich eher dieses biologische Milieu. Also es ist auch eine Atmosphäre oder ein Klima, wie de Brez sagt. Insofern, diese Worte benutzt Peter Sloterdijk ja auch, um seine Sphären zu charakterisieren, gibt es schon Assoziationen. De Brez spricht also von einer Evolution der Kulturen auch, das heißt wirklich einer biologischen Evolution der Kulturen. Das heißt, die Kulturen müssen sich immer an ein technisches Milieu anpassen. Und dieses Milieu ist eben die Mediasphäre. Wobei er auch sagt, dass dieses Milieu den Bewohnern so lange als natürlich erscheint, solange es funktioniert. Genauso wie das Medium als transparent erscheint, also dem Sender einer Botschaft als transparent erscheint, solange diese Sendung funktioniert. Aber in dem Moment, wo ein Leiden am Milieu auftritt, also wo es nicht mehr funktioniert, wo nicht mehr genug Lebensraum oder Ressourcen oder was auch immer zur Verfügung stehen, wird das Milieu eben als solches sichtbar. Also in dem Moment, wo Sand ins Getriebe kommt. Und da ist natürlich wieder de Brez' Interesse am pathologischen, eher als am normalen, wichtig. Und das verbindet ihn sicherlich mit der Kulturkritik des 19. Jahrhunderts auch, die ja ständig von Dekadenz gesprochen hat und Untergang der Kulturen und so weiter, und die auch eben Kulturen als lebendige Körper betrachtet hat, die dann notwendigerweise natürlich geboren werden, leben, die Zeit ihrer Blüte haben, aber auch notwendigerweise krank werden und sterben. Und genau die Kulturen oder Ideen im Zustand ihrer Krankheit interessieren de Brez eben am meisten. Und er gibt auch zu, dass eben die Untersuchung der Lebensbedingungen einer Kultur oder einer Idee, heißt die Untersuchung der Umweltbedingungen letztendlich, wenn es schon um Ökologie geht, auch was mit dem Tod zu tun haben, denn diese Untersuchungen beginnen eben erst im Zustand der Dämmerung der Lebewesen. Und insofern benennt er eben zwei geistige Väter seines Unternehmens. Das ist einmal Friedrich Nietzsche, eben der Spezialist der Dämmerung, also Götzendämmerung als Anspielung. Und Haeckel als Vater der Ökologie.
Ernst Haeckel?
Ja. Der mit diesen lebendigen Formen und so. Das heißt, Kultur ist also immer Anpassung an ein Milieu. Ideen sind lebendige Organismen oder, wie er sagt, Populationen, denn als Einzelne kommen sie auch nicht vor, sondern eben immer nur als Population. Und die Mediasphäre oder das Medium ist das Milieu, das heißt das technische, institutionelle Milieu dieser Lebewesen, die Umwelt, und die ist nicht lebendig. Und das heißt auch eigentlich immer eine Gefahr für diese, also Sie tragen zwar die Lebewesen, sie versorgen sie, sie ernähren sie, sie ermöglichen sie, aber sie können sie auch wieder zugrunde gehen lassen, weil sie ja tot sind, sie sind nicht lebendig und die Lebewesen sind lebendig, und an dieser Grenze, die Grenze ist eben prekär, also die kann auch jederzeit verschoben werden in Richtung Tod zum Beispiel. Sicherlich gibt es dann auch darwinistische Anspielungen, die sind natürlich gleich mitgedacht. Die Ideen sind ungleich, das heißt unterschiedlich stark, unterschiedlich überlebensfähig, unterschiedlich anpassungsfähig, das heißt unterschiedlich fit letztendlich. Und das heißt, es gibt immer einen Kampf, also Survival of the Fittest gibt es auch unter Ideen oder Ideologien. Es gibt sowas wie eine mediale Auslese, sagt de Brez. Die Ideen suchen sich eben ihre Nische, aber die Nischen sind knapp, und pro Nische oder pro Mediasphäre kann es eben nur praktisch eine Ideologie oder eine Population von Ideen geben. Und das Verschwinden einer Mediasphäre hinterlässt notwendigerweise Überlebende, also gerade noch Überlebende oder sogar totgeweihte Ideen. Zum Schluss benennt er also drei große Mediasphären, und da erweist er sich wieder als Fan von Auguste Comte, der auch drei Stadien des Geistes benannt hat. Man kann auch sagen, Hegel mit seinem Drei-Stufen-Gang des Geistes und so weiter. Also es gibt drei Mediasphären, und zwar gibt es die Logosphäre, also die Sphäre des gesprochenen Wortes, die Graphosphäre, also die Sphäre des Geschriebenen, des Textes, und die Videosphäre, sagt er, die Sphäre des Audiovisuellen, in der wir natürlich heute leben. Und er sagt, die Kultur, insofern sie ja wirklich Lebewesen ist, kann sterben, aber sie kann an unterschiedlichen Folgen sterben. Zu einem an Lethargie, das heißt, wenn sich zu langsam bewegt, wenn es zu einer Immobilisierung kommt, aber sie kann auch an Frenesie sterben, an einer zu schnellen Bewegung. Was das Gleiche ist, sagt er, wie eine Art Umweltverschmutzung. Bezieht er natürlich nur auf die Videosphäre, also auf unsere mediale Umgebung. Und Umweltverschmutzung bedeutet für ihn, wenn die zeitraubenden Techniken die zeitgebenden Techniken überwiegen. Also er sagt, das ist so eine Chronodynamik, also eine zeitliche Dynamik, wenn wir also immer zu wenig Zeit haben, was ja die allgemeine Übereinkunft eigentlich ist, dass wir zu wenig Zeit haben, liegt es daran, dass es zu viel zeitraubende Techniken gibt und zu wenig zeitgebende Techniken. Und das ist die Umweltverschmutzung in der medialen Sphäre.
Und was sind zeitgebende Techniken?
Es sind zum Beispiel Geräte, die dir erlauben, Zeit zu sparen, zum Beispiel eine Waschmaschine oder eine Spülmaschine. Also sagt er wirklich solche Sachen. Wobei ich würde sagen, dass jedes Gerät raubt Zeit und schenkt Zeit gleichzeitig. Also das, zum Beispiel Internet, du sitzt ewig davor, aber gleichzeitig musst du auch nicht einkaufen gehen und so. Das kann man eigentlich nicht so gut genau trennen. Also diese drei Mediasphären, genau. Jede neue Mediasphäre transformiert die existierenden Medien der alten Mediasphäre, also transformiert vor allem ihren Staat. Das heißt natürlich nicht, dass in der Videosphäre alle Bücher verschwinden, aber es bedeutet, dass die Schriftsteller eben nicht mehr so viel zu sagen haben. Sein Beispiel ist, dass in der Graphosphäre eigentlich die Menschen, die Bilder erzeugt haben, den Menschen, die Texte erzeugt haben, untergeordnet waren, sprich als Illustratoren hauptsächlich, während in der Videosphäre die Menschen, die Bilder erzeugen, über den Menschen, die Texte erzeugen, stehen und ihnen sagen können, was sie tun sollen, zum Beispiel als Drehbuchschreiber oder als Speechwriter und so weiter. Also man merkt da das Selbstmitleid des Intellektuellen, der das Gefühl hat, dass er eben für die Medienleute schreibt oder dass seine Texte eben nicht mehr so gut im Kurs stehen. Interessant ist aber auch das Kapitel über den Sozialismus, das heißt Leben und Tod eines Ökosystems. Also er beschreibt, wie die Ideologie Sozialismus eben entstanden ist, wie sie leben konnte, was ihre Träger waren, ihre medialen Träger waren und warum sie inzwischen untergegangen ist. Reform, Republik und Revolution, sagt er, sind eigentlich Kinder des Buchstabens und des Papiers. Und es gab so etwas wie einen sozialistischen Kult des Gedruckten. Der Sozialismus war insofern der letzte Triumph des Buches. Genauso wie er dann sagt, der Liberalismus ist der Triumph des Fernsehens oder entspricht dem Triumph des Fernsehens. Sozialismus heißt für ihn hauptsächlich institutionell gesehen das Buch, beziehungsweise im weiteren Sinne das Archiv, wo alle Bücher drin sind, die Schule, bis hin zu ihrer, wenn man so will, entarteten Form des Umerziehungslager und die Zeitung. Und er sagt, wenn der Sozialismus heute so dasteht, als hätte er keine Lehre mehr oder keine überzeugende Ideologie mehr, dann eben wegen dem technisch-medialen Fortschritt. Das heißt, weil heute Medien dominant sind, die keine Meinung, keine Doktrinen und keine Lehren und keine Ideologien mehr übertragen können. Denn im Fernsehen, sagt er, lässt sich eben keine Ideologie übertragen. Die Sozialistenführer waren allesamt Schreiber entweder oder Leser. Und die meistens auch keine Bilder mochten. Also sie hatten so eine natürliche Abneigung gegenüber Bildern. Zählt einfach auf, zum Beispiel Babeuf, Lamartine, Louis Blanc, Mao Zedong, der Bibliothekar war, Marx, Chigot, Blanqui, Jaurès, Blum, hatten alle irgendwas mit Büchern zu tun oder haben selbst Bücher geschrieben die ganze Zeit. Und zwar nicht nur Bücher, sondern auch, wichtig waren auch diese kleinen Bücher, also diese kleinen Verbreitungsformen, also Broschüren, Prospekte, Heftchen, Zeitschriften bis hin zur Zeitung. Und er sagt zum Beispiel, dass nach 1945 die höchsten Druckzahlen, also die höchsten Zahlen der Verwendung von Papier im kommunistischen Osten waren. Das bedeutet aber auch, dass mit dem Verschwinden dieser Graphosphäre die Dekadenz des Sozialismus unabweisbar ist. Marx sagt, er schreibt eben noch in einer Phase, wo der Kapitalismus diese Sphäre der symbolischen Güter noch nicht annektiert hat und sogar der Staatssozialismus konnte noch deswegen überleben, weil er noch in der Zeit des industriellen Kapitalismus gelebt hat, aber der Informationskapitalismus, den wir heute haben, trägt den Sozialismus einfach nicht mehr. Er geht sogar noch weiter und sagt, der Sozialismus braucht Grenzen, braucht wirklich Mauern. Um so eine Art Differenz zwischen innen und außen aufrechtzuerhalten. Sogar die klassische Situation war eben das Verfassen einer sozialistischen Schrift im Gefängnis, also wirklich in den Mauern oder sogar im Exil, wo er auch wieder aufzählt, das waren Babeuf, Gramsci, Proudhon, Trotzki, Liebknecht, Luxemburg, Blum und Marx, die alle ihre wesentlichen Schriften im Gefängnis oder im Exil geschrieben haben. Hingegen unsere audiovisuellen Kommunikationsmittel von heute tendieren eher dazu, alle Differenzen abzuschaffen, also es sind so egalitaristische Kommunikationsmittel, und alle Distanzen zu überbrücken, wo natürlich keine sozialistische Botschaft mehr damit zu formulieren ist. Dann bemüht er sich, Vorschläge zu machen für eine, wie er sagt, staatsbürgerliche Mediologie. Das sind 11 Thesen, die sind nicht alle so wirklich interessant, aber die interessantesten lese ich mal vor. Also die erste These lautet, die Medien denken. Das versteht er wahrscheinlich so als Provokation. Die zweite These lautet, das performativste Medium, das heißt das effizienteste mit der besten Kosten-Nutzen-Relation, dominiert jeweils in einer Mediasphäre. Und die These Nummer 8 lautet, die Mediasphäre, in der die Ideen zirkulieren, bestimmt auch deren Produktion. Aber das haben wir schon gehört. Dann sagt er in der vorletzten These, eine mediale Revolution ist eine politische Revolution. Aber das Gegenteil gilt nicht. Und das bedeutet, These Nummer 11, der Staat ist nicht mehr Herr der Medien, sondern umgekehrt. Die Medien sind Herr des Staates. Gilt aber nur in der heutigen Mediasphäre, also in der Videosphäre. Wenn die Mediasphäre aber immer gleichzeitig das soziale Band stiftet, so fragt er sich, was wäre heute das soziale Band? Die klassische Antwort lautet ja, dass es so ein Konsens ist, also dass es einen Vertrag gibt, klassischerweise bei Hobbes im Leviathan, der dazu führt, dass der soziale Körper gebildet werden kann. Allerdings in einer fragmentierten Gesellschaft, also in unserer heutigen Gesellschaft, gibt es eben dieses soziale Band in Form von Staat, politisches Band, Text, also Gesetz, nicht mehr. Sondern wir haben eben die audiovisuellen Medien. Und er sagt aber, diese Medien stiften immer noch das soziale Band. Also gerade die audiovisuellen Medien, sagt er, sind eigentlich katholische Medien, also universale Medien in dem Sinne. Medien des gemeinsamen Nenners, die auch eine religiöse Funktion ausüben. Also das Fernsehen übt für ihn eine religiöse Funktion aus und stiftet insofern auch ein soziales Band. Und er sagt sogar, dass diese heutigen Medien eigentlich den traditionellen Medien überlegen sind, weil sie sehr schnell ein maximales Publikum vor sich versammeln können. Und das heißt, der Markt, also Fernsehen ist für ihn gleich Markt, kann eigentlich dieses maximale Publikum besser versammeln als der Staat. Und darin ist der Markt dem Staat überlegen. Und wenn man die Klagen hört heute über den Verlust der Werte, den Verlust des Gesetzes oder des Universalen oder der Bürgertugenden, sagt der Prä, dann muss man sich gar nicht wundern, denn diese sogenannten Werte sind eben zusammen mit ihrer Mediasphäre und das ist die Graphosphäre, also Sphäre des Geschriebenen, des Textes und das heißt auch des Gesetzes, mit ihr zugrunde gegangen. Und in der Videosphäre sagt er eben, zählt nicht das Normative, sondern nur das Sensationelle. Und überhaupt der Glaube an den Staat als Garant des Universellen, sagt er, an das Gesetz, ist eigentlich ein Glaube an den Text und ist in unserer heutigen Sphäre nicht mehr möglich eigentlich. Dann gibt es noch ein lustiges Kapitel über die Logik der Zensur, wie er es nennt, wo er wirklich der Zensur hinterher trauert und sehr bedauert, dass es in seiner Zeit, dass er sozusagen keiner Zensur mehr ausgesetzt ist. Denn er betrachtet die Zensur als Motor der Verbreitung eigentlich, also ganz dialektisch. Die Zensur, sagt er, war eigentlich immer eine Hommage der politischen Macht an die geistige Macht. Zumal man gar nicht glauben soll, sagte Bray, dass es sowas wie eine zensurfreie Formulierung überhaupt gibt, denn jedes Wort wird schon als Sklave geboren, nämlich als Sklave seines Trägers, also seines materiellen Trägers, seiner Syntax auch, seiner Institutionen, in denen es geäußert wird. Und genauso wie die Institution der Formulierung vorangeht, geht eben auch die Zensur der Verbreitung voran. Also ohne Zensur keine Verbreitung. Es gibt ja auch die Tradition, dass das Verbot gleichzeitig als das Sakrale angesehen wird. Und insofern wäre der Verlust des Verbots, also der Verlust der Zensur, eben auch ein Verlust an Sakralität. Das spricht er hier nur an. Es ist sicherlich diese klassische französische Soziologie, die damit operiert, aber er benutzt es einfach nur und sagt, wenn wir keine Zensur mehr haben, dann wird es auch keine Verbreitung von Ideologien oder ideologischen Meinungen mehr geben. Zumal heutzutage, also in Zeiten der Niederlage des Politischen, die Politiker auch gemerkt haben, dass die freie Konkurrenz sehr viel effizienter ist, wo diese ganzen Meinungen eigentlich im Lärm der Medien untergehen und insofern gar nicht mehr verboten werden müssen. Also ist die Kontrolle durch Nicht-Zensur eigentlich sehr viel effektiver heutzutage. Zum Schluss stellt er also nochmal diese drei Mediasphären vor. Wobei vor allem für uns vielleicht noch interessant sind, wie er die Videosphäre, also die Sphäre des Audiovisuellen, beschreibt, in der wir heute leben. Interessanterweise gibt es keine Sphäre danach, also wir wären seiner Meinung nach für immer verdammt, in dieser Sphäre zu leben. Und er hat auch so eine wunderbare Tabelle erstellt, wo es wirklich so drei Kolumnen gibt, wo dann jeweils alle Dinge dekliniert werden nach diesen drei Sphären. Also nur als Beispiel, es gibt so eine Art kanonisches Lebensalter für jede Sphäre, wobei die Logosphäre hat vor allem den Alten zum Vorbild, die Graphosphäre den Erwachsenen und die Videosphäre den Jungen, also die Jugend, so Kult der Jugend und sowas. Oder die Logosphäre kennt den Heiligen, die Graphosphäre kennt den Helden und die Videosphäre kennt den Star. Also es ist ein bisschen sehr, sehr simpel gemacht und so ein bisschen an den Haaren herbeigezogen, aber naja. Interessant ist eben, wie er über unsere Zeit spricht noch, wo er sagt, unsere Zeit kennt eigentlich nur den Sieg des Ohrs über das Auge. Also wenn man sagt audiovisuell, dann ist eigentlich diese Audioseite sehr viel stärker als die visuelle Seite. Und er lobt eigentlich das Auge, weil das Auge ist der Sinn der Unterscheidung, also des Vergleichs und der Unterscheidung. Während das Ohr alles vermischt, also das Ohr ist traditionell das Organ des Gerüchts und des Geredes, des Vorurteils auch. Das hört sich aber sehr kartesianisch wiederum an, muss man sagen. Und das Ohr ist für ihn also ein autoritäres Organ, also wo Medien direkt angeschlossen werden, man kann sich natürlich nicht wehren, alles vermischt sich tatsächlich. Verbunden mit diesem autoritären Organ ist der Star auf der einen Seite und der Diktator auf der anderen Seite, also die sich direkt Zugang zum Gehör verschaffen sozusagen. Er beklagt auch, dass das Fernsehen oder eben die audiovisuellen Medien eigentlich egalisierende Medien sind. Klassischerweise sind sie von unten nach oben aufgestiegen, sagt er, also zuerst waren sie beim niederen Volk und die Intellektuellen haben es abgelehnt. bis sie es dann zuletzt auch angenommen haben. Was beim Buch anders war, da waren eben die Alphabetisierten, war die gebildete Schicht, die führende Schicht. Und erst langsam ist die Alphabetisierung eben ins Volk durchgesickert. Was er eindeutig besser findet irgendwie. Was er auch kritisiert an unserer Mediensphäre ist, dass das soziale Band eben nicht mehr als politisches Band geknüpft wird, sondern als rein ökonomisches Band. Und das heißt, der Individualismus wird doch vorangetrieben. Also auch wenn er das Fernsehen eigentlich als religiöse Funktion sieht, die also verbindet eher, dann sagt er, aber es verbindet doch eher in einer Form der Zerstreuung letztendlich und der Indifferenz. Generell aber sieht er unsere Sphäre eher als eine katholische Sphäre an, also universalisierte Sphäre, wo es wieder ums Fleisch geht, wie schon im Katholizismus, die sehr populistisch definiert werden kann, eben auch autoritätsgläubig ist. Da gibt er ein paar Stichworte, die er alle sehr so angeekelt eigentlich formuliert. Er sagt, es geht um die Stimme des Lebens, um Körper, Atem, Leben, Farbe, Hitze, Mütterlichkeit, Sensibilität, Feminisierung, Fötalisierung, Archaisierung, Zerstreuung, Inkohärenz, Demagogie, also das sind alles Stichworte, die nach seiner Meinung nach unsere mediale Sphäre charakterisieren. Er spricht auch von einer Rückkehr der Unmittelbarkeit, und zwar genau in dem Moment, wo alles total medial vermittelt ist, erscheint es eben so, als gäbe es diese neue Unmittelbarkeit, die aber gerade auf einem perfekten medialen Apparat beruht. Das hat übrigens schon Benjamin alles sehr gut beschrieben in seinem Kunstwerk im Zeitalter der technischen Reproduzierbarkeit.
Würde das aber nach seiner These nicht darauf hindeuten, dass wenn es diese Situation der Unmittelbarkeit gibt, die neuen Medien oder die audiovisuellen Medien sehr gut funktionieren? Also er mit seiner Kritik, mit seiner Pathologiesuche eigentlich völlig auf den falschen Dampf war.
Ja, aber was da vermittelt wird, sind eben heute keine Ideologien. Also das ist das vielleicht, was ihn stören würde. Es sind eben Meinungen. Also das kommt auch in der Tabelle, was früher das Wort Gottes war, was dann später eben die Doktrin war, die Lehre des Intellektuellen, sind heute nur noch Meinungen, die einfach irgendwie wuchern und die kommen und verschwinden und sich alle vermischen und eben so ein Gerücht formen und so. Es funktioniert natürlich gut, das erkennt er auch an, aber ihm gefällt nicht, was da zirkuliert.
Somit, dass die Medien die sozialen Verbindungen stets stiften, aber ohne das Sakrale, dass die Zensur hätte stiften müssen, und die Zensur ist diffus geworden und damit ist das Sakrale gewissermaßen eine Privatsache und damit das, was die religiöse, was die katholische Kirche noch zu leisten vermochte, aus der Sphäre demontiert.
Mhm. Ja, wenn er sagt, das soziale Band ist heute nur noch sensualistisch definiert, also nicht mehr rational, sondern gefühlsmäßig und so körperlich. Das ist ja auch ein soziales Band. Ich meine, Sex, Krieg und sowas ist ja auch so, wenn man so will, ist auch ein soziales Band. Aber das wäre natürlich seine Kritik eben, dass er schon wertet auch zwischen diesen verschiedenen Arten von sozialen Bändern, das ist klar.
Aber wie kommt er dazu zu sagen, dass gerade über das TV keine Ideologien vermitteln lassen? Das ist doch eigentlich gerade das Gegenteil der Fall. Also zum Beispiel, wenn man jetzt davon absieht, dass es solche Medien-Gurus gibt, die sich reichlich Sender einkaufen und da dann sehr gut ihre Botschaft rüberbringen können, kann man aber zum Beispiel auch nehmen, dass bestimmte Ideale, also Schönheitsideale wie aus Klamotten etc., jetzt sehr gut da vermittelt werden und dass das sehr, sehr gut funktioniert. Und damit werden ja auch Werte in eine Gesellschaft hineingebracht. Es ist eine Ideologie, die da vermittelt wird. Wenn auch eine, die rein auf Kapital, auf Geld und so weiter aufbaut. Ja, oder auf bestimmte Lebensformen, die Fitness und Gesundheit oder sowas versprechen. Wie kommt er dazu zu sagen, dass das gerade heute nicht möglich wäre? Und Sie haben es beinahe noch so formuliert, dass die Kontrolle oder im Zusammenhang mit der Zensur, dass die staatlichen Instanzen weniger eine Rolle spielen bei der Zensur, dass dadurch mehr Freiheit entstehen würde, dass die Kontrolle so noch effizienter wäre. Und, aber wir haben doch anstatt einer staatlichen eine Kontrolle quasi durch die Wirtschaft oder eine Zensur. Wie verhält sich das damit? Wird es gar nicht gesehen oder wird es nicht in Frage gestellt? Oder?
Ja, er sieht Zensur sicherlich noch als eine Instanz, die wirklich die Bücher liest erstmal. Das ist ja auch schon, und das ist eben für ihn diese Hommage, ja, dass die Bücher wahrscheinlich überhaupt vom Fürsten oder vom Parteichef oder von der Parteiabteilung, die dafür zuständig ist, eben überhaupt gelesen wird. Ja. Und das freut jeden Intellektuellen, auch wenn es nachher verboten wird, aber es wird erstmal gelesen und es wird als Gefahr, das heißt als wichtig und als stark anerkannt. Aber für ihn ist es viel schlimmer, wenn das alles verpufft, also wenn alles eigentlich formuliert werden darf, wenn sogar die Medien eigentlich dazu auffordern, wirklich unsägliche Sachen zu formulieren, und das wird ja schon gemacht, aber in ihrer Unsäglichkeit auch gleichzeitig neutralisiert werden eben. Also weil eben alles gesagt werden darf, ist es nicht mehr brisant in dem Sinne. Und was zur Ideologie in der Wirtschaft oder in den Medien, würde ich sagen, dass tatsächlich der bessere Ausdruck ist Moden. Also dass Moden lanciert werden, aber keine Ideologien. Also nichts, was in dem Sinne zum Beispiel Revolution machen könnte. Was die Menschen dazu bringen könnte, sich zu versammeln. Und vor allem Ideologie wäre wichtig, eine Alternative zur herrschenden Ideologie zu formulieren. Das wird in der Tat nicht gemacht in den Medien. Und ich würde sagen, wenn überhaupt, dann ist sozusagen der ganze Liberalismus, inklusive Wirtschaft und Fernsehen und alle Medien, ist eben eine einzige Ideologie in sich homogen, die schon irgendwie ausschließt, dass alternative Ideologien in ihr formuliert werden oder in ihrer Mediensphäre formuliert werden. Denn was auch immer man sagt, man findet keine alternative Ideologie, die wirklich ganz anders wäre, die wirklich von außen käme, sondern sie ist immer schon integriert und das heißt auch immer schon entschärft dadurch.
Ja, oder aber sie wird hier einfach nicht akzeptiert, beziehungsweise hat keine Überlebenschance. Das wäre dann gleich der nächste Punkt. Inwieweit kann man da Einfluss nehmen? Inwieweit ist da überhaupt noch bei so einem gedachten System eine Einflussnahme möglich? Das steuert sich ja quasi von selbst, ne?
Ja, also im Moment sieht es auch wirklich so aus, würde ich sagen. Ich wüsste zum Beispiel nicht, wo die alternativen Ideologien im Moment wachsen überhaupt. Ja. Also wenn jemand einen Vorschlag hat.
Na ja gut, ich meine, es ist ja schon so, was für ein Wert das man vermittelt beispielsweise.
Ja, er sagt ja, Werte werden gar keine mehr vermittelt.
Ja, eben, das heißt, dieser steuert sich von selbst.
Das Fernsehen vermittelt keine Werte in dem Sinne, sondern es trägt bei zur Verbreitung von Moden zum Beispiel. Mode fände ich wirklich den angemessenen Ausdruck. Also was gerade in ist und was out ist, wird halt festgelegt.
Ja, aber das Fernsehen ist doch an sich dann schon irgendwie so eine Art Wert, der allein, also egal, was es jetzt zeigt. Also ich meine, zum Beispiel, wenn man wieder nach Südamerika geht, irgendwie da haben früher die Leute irgendwie Land bearbeitet und anstatt jetzt das Land zu bearbeiten, hocken sie vorm Fernseher. Also ich meine...
Ja, ich würde auch sagen, es ist ein Wert
an sich. Das ist ja irgendwie schon
sich,
so ein
ja?
Ding an sich.
Ja,
also, ja, das genau. Ist ja scheißegal, weil das Ding an sich ist irgendwie schon...
Ja, es ist eben Teil der liberalistischen Ideologie, wenn man so will. Insofern schon Wert an sich. Ja. Insofern ist es auch ein Wert. Aber es ist selber keine Instanz, die Werte vermittelt. Also die nochmal andere Werte tragen.
Nee, weil das geht ja auch gar nicht, weil man ist ja in der einen, also ich meine, diese eine Wertvermittlung, und zwar sich von Fernseher zu setzen, die, von der ist man ja total beansprucht, da kann man ja schon nichts anderes mehr machen.
Ja.
Also, ja, es ist, das liegt in dem Ding an sich ja schon drin.
Es ist eigentlich eine religiöse Seance, eben, wenn man vom Fernseher schaut, wenn man so will, oder eine Bekenntnis zur Ideologie.
Wenn wir jetzt noch eine andere Frage hochkommen, anhand der Namen, die du vorher genannt hast, könnte ich mir vorstellen, dass er auch eine gewisse Aversion gegen Deleuze und Guattari hat. Mir schien, dass er die Pluralität der Medien eigentlich nicht so richtig sehen möchte. Er möchte gerne ein Thema eröffnen, wo es die Alten gibt, die Mittleren und die Neuen. Und dass man dann im Sinne einer überfassenden Theorie wieder darüber reden kann. Ich weiß aber nicht, ob er reflektiert hat, dass es eine unglaubliche Pluralität gibt und überhaupt in dieser Pluralität vielleicht diese Eigendynamik, von der wir uns auch ausgerichtet sehen. Also das natürlich hier, oder wie steht er da?
Also er betont ja schon, dass es eben eine Mediasphäre ist, in der alles Mögliche vertreten ist. Sogar auch noch die Medien der vorigen Sphären und so weiter. Also es gibt schon eine gewisse Pluralität, und was Deleuze und Guattari anbelangt, ist er sicher der erbittertste Feind insofern als Deleuze und Guattari zum Beispiel mit Anti-Oedipus, also oder mit Plateau eben, aus meiner Sicht auch wirklich die Apologie des Kapitalismus betreiben, also wirklich feiern den Sieg des Kapitalismus, ich weiß nicht, über Kommunismus, über Sozialismus oder was auch immer. Das sehen die selbst sicherlich nicht so, aber so wie sie es beschreiben, kann man es so lesen. Und insofern, er sagt überhaupt nichts über seine Kollegen eigentlich. Er spricht das kaum an, nur Foucault kommt mal vor. Aber er wäre sicher nicht einverstanden mit dieser Beschreibung. Also es dauert noch 2 Minuten, dann bin ich fertig. Diese Rückkehr der Unmittelbarkeit führt aber in seinen Augen vor allem zu einer Diskursfeindlichkeit auch. Also darunter leidet er sicherlich sehr. Weil gerade diese Unmittelbarkeit, die so gefeiert wird, zu einer Ablehnung gegenüber den Vermittlern führt. Und er sieht sich natürlich als Vermittler. Also Vermittler sind eben Intellektuelle, Denker, Politiker und so weiter. Und wenn man nur die Unmittelbarkeit sucht, muss man natürlich alle diese Vermittler ablehnen. Und das heißt Diskursfeindlichkeit, Intellektuellenfeindlichkeit, was auch immer. Genauso schlimm ist es, dass es alles zu einer Kultur des Vergessens führt. Also Geschichte ist nicht mehr möglich, diese lineare, fortlaufende Geschichte wird einfach gestoppt, beziehungsweise punktualisiert. Die Nachrichten sind sowas wie die ewige Wiederkehr des Gleichen. Es sind auch Ereignisse, die eben unmittelbar sind und nicht durch eine Geschichte vermittelt. Bestes Beispiel sind eben die Börsendaten für ihn. Und das führt zu einer Enthistorisierung. Und also er bemüht sich immer, das alles nicht so wertend zu formulieren, also auch die 3 Mediasphären an sich gleichwertig darzustellen und so weiter. Aber zum Schluss verrät er sich doch ziemlich, indem er sagt, dass die Logosphäre eigentlich der Orient ist, also in dem zum Beispiel die christliche Religionen, jüdisch, ägyptisch, christliche Religionen so weit entstanden sind. Die Graphosphäre entspricht Europa und die Videosphäre ist Amerika letztendlich. Und wenn man seinen Anti-Amerikanismus kennt, dann ist sein Werturteil eigentlich dann auch schon klar. Also soweit mein Vortrag. Gibt es jetzt Interesse an weiterer Diskussion oder sollen wir ganz aufhören oder sollen wir eine Pause machen und dann diskutieren? Keine Meinung. Also wenn es viele Fragen gibt, machen wir eine Pause. Wenn es nur noch ein paar Fragen gibt, dann würde ich sagen, schließen wir das an. Pause? Soll ich eine Abstimmung machen?
Wer hat denn Fragen? Ah, ja. Wer hat denn noch Fragen?
Wer hat Fragen? Noch 2 Fragesteller, ich meine, dann brauchen wir eigentlich keine Pause machen. Oder?
Dann.
Ja.
Also gut, dann drängel dich ab. und zwar nochmal zum Thema Zensur. Er unterscheidet nicht, also er hat die Zensur quasi gerechtfertigt oder als notwendig beschrieben, dadurch, dass er sagt, dass jedes Medium in sich schon beschränkt ist in seinen Ausdrucksmöglichkeiten. Fast mal so. Unterscheidet er nicht zwischen dieser quasi inneren Beschränktheit des Mediums und der von außen auferlegten, eben zum Beispiel einer staatlichen Zensur, aber auch einer von der Wirtschaft gesteuerten oder wie auch immer. Gibt es da keine Unterscheidung bei ihm?
Also er unterscheidet schon, aber er sagt, sozusagen einen Herrn muss man eben haben oder einem muss man sich unterwerfen. Man kann nicht, die totale freie Aussage existiert eben nicht. Beziehungsweise eben diese Freiheit, die so gepriesen wird im Sinne des Liberalismus, dass jeder alles sagen kann, sagt er, ist gerade die größte Unfreiheit, weil sie dazu führt, dass alle Aussagen eben verpuffen im Meer der vielen Aussagen, die alle geäußert werden dürfen.
Wobei ja die Frage, ob das Ganze so stimmt, dass man alles sagen darf, ohne sanktioniert zu werden. Und meine zweite Frage wäre, wir haben diese 3 Sphären, und von der einen Sphäre zur anderen wird transformiert. Und das täte mich genauer interessieren. Wie kommt die Menschheit schlichtweg von der einen Sphäre in die nächste?
Ja, das ist eben das große Rätsel, würde ich sagen. Aber das ist nur zu beantworten im biologistischen Sinne. Also weil er wirklich so ein biologistisches, fundamentales Denken hat, wo er sagt, die eine ökologische Nische entsteht und die andere vergeht. Und dann bildet sich hier eine neue. Ich meine, durch Meteoriteneinschlag oder Klimaveränderung oder Regen oder Dürre. Und so entstehen auch die Mediasphären für ihn letztendlich. Also das ist alles so ein geologisch-biologischer Vorgang.
Also es entwickeln sich neue Arten.
Ja.
Es ist wieder so was Vorbezeichnetes, wo der Mensch eigentlich
genau
keinen Einfluss drauf hat.
Es ist eine Evolution, das betont er ja auch.
Und dass Träger erfunden werden, das ist quasi dann Zufall dieser Evolution und irgendeinen, den trifft's, das ist dann halt der Erfinder.
Aber der kann nichts dafür, genau. Eben genauso wie er kann auch nichts dafür, dass er das Buch geschrieben hat, für das er verurteilt wurde. Genauso findet jemand eben einen neuen Träger und dann gibt es eine Revolution und so. Also es sind alles.
Dann hat er gleichzeitig die Möglichkeit, die Verantwortung voll abzulegen. Das ist also schon auch bedenklich, ne?
Naja, er wäre auf der anderen Seite sicher jemand, der auch eher Verantwortung übernehmen möchte, ja, so als politisch eingestellter Mensch. Aber das ist schon ein gewisses Paradox, muss man schon sagen. Aber da wird er, wenn er darauf antworten sollte, wahrscheinlich würde er sagen, im existenzialistischen Sinne, genau dort, wo ich die Verantwortung eigentlich nicht übernehmen kann, übernehme ich sie doch. Ja, also wirklich so dezisionistisch. Das hat übrigens auch Derrida so formuliert, als er mal nach der Verantwortung gefragt wurde.
Er sagt, die Sensation in der audiovisuellen Sphäre löst die Doktrin in der Grafosphäre. Mhm. Aber ist die Sensation, basiert die nicht immer auf dem Brechen einer Doktrin eigentlich?
Ja, also das würde man eigentlich sagen, dass man also was Sensationelles oder was Grenzüberschreitendes eben nur dann vornehmen kann, wenn die Grenze auch da ist, die man überschreiten kann. Das ist schon wahr. Und das ist auch schon interessant am Fernsehen zu beobachten, finde ich, wenn da ja ständig Grenzüberschreitungen praktiziert werden. Also Leute kommen ins Studio und heulen und erzählen ihre intimsten Geschichten und so. Man denkt, mein Gott, was für eine Grenzüberschreitung. Aber es ist eigentlich keine Grenzüberschreitung. Ja. In dem Sinne ist es keine Sensation, weil es gibt nichts, wogegen man eigentlich verstoßen könnte dabei. Es ist der ständige Versuch, gegen Grenzen anzutreten oder Grenzen einzurennen, die eigentlich schon längst weg sind.
Ich habe gestern vielleicht noch einen kleinen Ansatz und eine interessante Diskussion gehört, als wir an zwei Forum mit Friedrich Kiffler, mit einer Journalistin und noch einem anderen Menschen, die direkt über die Unsächlichkeit der Berichterstattung über den Kosovo-Krieg in Deutschland erzählen. Und die Journalistin hat ständig die Peitsche über sich selbst runtergelassen. Wir Journalisten haben viel zu unkritisch berichtet, eben dass man nach zwei Wochen nicht mehr weiß, was man vor zwei Wochen berichtet hat. Und ich denke, dass das die eigentliche Sensation wäre, wenn zum Beispiel das Fernsehen plötzlich ein Medium mit Gedächtnis würde. Das aber widerspreche den Mediums eigenen Regeln, beziehungsweise jener Idiokratie, die das Medium selbst inszeniert. Und das wird wahrscheinlich nur durch einen Medienwechsel ausgelöst werden können. Also das heißt, die Sensation, die stattfindet, findet immer innerhalb eines Mediums statt. Und wenn ein Medienwechsel stattfindet, finden andere Sensationen statt. Aber durch die Sensation selbst wird dieser Medienwechsel nicht stattfinden.
Nee, bestimmt nicht. Ich meine, das Fernsehen hat einfach in dem Sinne kein Archiv, ja. Also es ist wirklich so ein ständiger Fluss halt von Informationen. Natürlich werden manchmal alte Sendungen gesendet, aber es gibt eigentlich nicht die Möglichkeit des Vergleichs eines Berichts von vor drei Wochen mit dem heutigen Bericht und so. Also für den Zuschauer nicht.
Also sind die auch nicht gerade dabei, sowas zu schaffen? Also in Amerika gibt es ja irgendwie, da haben sich ja Leute so von CNN und was weiß ich nicht zusammengeschlossen und die bieten zum Beispiel so einen Service an, dass man seinen eigenen Fernsehfahrplan zusammenstellt. Das gibt es hier auch so langsam, aber in Amerika ist es etwas weiter schon verbreitet, das nennt sich TiVo. Und ich glaube, also das geht so in die Richtung, dass sich praktisch jeder sein eigenes Gedächtnis auch schaffen kann. Also man ruft die Sachen ab, wann man sie für richtig hält. Insofern ist auch jeder in der Lage, sich so ein eigenes Fernsehgedächtnis irgendwie so zu kreieren.
Mhm. Finde ich aber das ist also schon interessant, aber das ist dann wieder individuell. Also ist ja, ja dann nicht verbindlich, kein sozialer Körper sozusagen, sondern es ist dann wie so eine Privatsammlung von Informationen. Aber das ist sicher der Trend. Also das Schweigen ist immer ein vielsagendes Zeichen, das das Ende einläutet.